Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass sich der Mensch vor allem durch sein Sozialverhalten von den Tieren unterscheidet. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Professor Dr. Stefan Schulz-Hart von der Universität Göttingen. Er spricht zum Thema Synergie, warum sie so selten ist und wie man sie fördern kann.
Ja, liebe Margarete, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ihnen allen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind. Ich freue mich sehr, dass ich Gelegenheit habe, den Abschlussvortrag dieser Ringvorlesung zu halten. Das ist mir eine Freude, ist zugleich natürlich eine große Bürde. Der Abschluss, der soll ja auch gerne immer so etwas sein, was das Ganze abrundet und ihm auch vielleicht einen etwas optimistischen Ausblick gibt. Wenn Sie mal auf den Titel schauen, Synergie, warum sie so selten ist, dann kann man natürlich schon etwas zweifeln, ob mir das so ganz gelingen wird. Und in der Tat fürchte ich die ein oder andere Hoffnung, die vielleicht der ein oder andere von Ihnen mit dem Thema Gruppenarbeit verbindet, werde ich heute vielleicht auch enttäuschen müssen. Aber ich hoffe, durch den zweiten Teil des Titels, nämlich wie man sie fördern kann, kann ich dann so eine leicht optimistische Note am Ende auch noch einbringen. Ich darf Ihnen zugleich versprechen, dass ich den Vortrag nicht damit beginne, den Begriff der Synergie jetzt irgendwie umfangreich zu definieren. Das könnte ich natürlich sehr ausführlich tun. Ich könnte Ihnen sehr viele verschiedene Definitionen bringen und dann wären die 60 Minuten schon um. Das wäre vielleicht nicht ganz, was Sie sich hier erwartet hätten. Und deswegen werde ich dort auch versuchen, es möglichst kurz zu halten und für den Einstieg nur zu sagen, Synergie, so, da berufe ich mich auf das, was Aristoteles dazu gesagt hat, nämlich wenn das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Und im Folgenden möchte ich mich beschäftigen mit Synergie in Gruppen. Das heißt, unter welchen Umständen kommt es in Gruppen dazu, dass das Ganze der Gruppe sozusagen mehr ist als die Summe seiner Mitglieder? Und wann gelingt es also Gruppen, solche Leistungsvorteile auch zu realisieren? Nun denke ich, Sie alle haben in irgendeiner Form Erfahrung mit Gruppen. Sie alle wissen, dass Gruppen ein absolut genuiner Bestandteil unseres Arbeitslebens sind, aber auch unserer Freizeit. Hier nur mal einige wenige Beispiele. Teams im Operationssaal wäre ein solches Beispiel oder auch bei manuellen Tätigkeiten, Teams auf der Baustelle. Oder auch im Management, sehr beliebt, der Rückgriff auf Gruppenarbeit. Im Sport natürlich haben wir es viel mit Teams zu tun, mit Gruppen, die eine Leistung erbringen. Aber auch im Freizeitbereich entscheiden sich eben viele auch, Dinge im Team zu machen. Wenn ich sage, sie entscheiden sich, Dinge im Team zu machen, dann sehen wir daran auch schon, es gibt Situationen, wo wir uns dazu dezidiert entscheiden können, eine Gruppe für eine bestimmte Aufgabe zu verwenden. Und es gibt andere Situationen, wo es ganz natürlich ist, dass Dinge in einer Gruppe gemacht werden. Also etwa bei dem OP-Team, ich nehme an, Sie alle werden sich schon wünschen, dass neben dem Chirurgen auch noch ein Narkosearzt da ist, wenn Sie auf diesem Tisch liegen sollten. Bei dem Management-Team dagegen hätte man ja die Wahl. Das müsste ja nicht in einer Gruppe stattfinden, was da gemacht wird. Das könnten ja auch Einzelne in irgendeiner Form tun. Im Folgenden werde ich mich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, ob es sich da, wo man die Wahl hat, eigentlich lohnt, Teams mit solchen Aufgaben zu betrauen. Und vielfach knüpfen sich ja große Hoffnungen an die Verwendung von Teams. Um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, Osborne, das ist derjenige, der die Brainstorming-Technik erfunden hat, die Sie alle vielleicht kennen, also die Idee, man bringt mehrere Menschen zusammen, lässt sie dann Ideen generieren zu einem bestimmten Thema. Und Osborne glaubte eben, wie Sie diesem Zitat entnehmen können, dass die durchschnittliche Person in der Lage ist, wenn sie das in einer Gruppe macht, also mit anderen zusammen macht, dass sie dann ungefähr doppelt so viele Ideen produzieren wird, als wenn sie das Gleiche alleine täte. Also hier haben wir ein klares Beispiel dafür, wo jemand sehr stark an Synergie geglaubt hat. Man bringe also die Leute zusammen, lasse sie zusammen Ideen generieren und schon sprudeln die Ideen sozusagen nur aus allen so heraus. Und diese Frage, mit der möchte ich mich heute Abend beschäftigen, wie ist das eigentlich mit dieser Synergie, wie ist es um diese Synergie bestellt? Das möchte ich tun, zunächst mal aus der Perspektive der Sozialpsychologie der Gruppenleistung. Ich bin ja selbst Wirtschafts- und Sozialpsychologe und diejenige Forschung, die uns am besten, am genauesten etwas darüber sagen kann, ob Synergie in Gruppen eigentlich eintritt und wenn ja, wann und wann eher nicht. Das ist eben die sozialpsychologische Forschung und da möchte ich Ihnen gerne so einige Grundlagen zunächst vermitteln, wie man sich in der Sozialpsychologie dieser Frage nähert. Ich werde dann den Fokus legen auf ein bestimmtes Gebiet innerhalb dieser Forschung, wo wir in geradezu idealtypischer Form theoretisch solche Synergieeffekte haben könnten, nämlich Gruppenentscheidungen. Wenn wir Menschen zusammenbringen, die in einer Gruppe eine Entscheidung treffen und wir uns davon erhoffen, dass da was Besseres rauskommt, als wenn die nicht miteinander interagiert hätten. Da werden wir dann gesehen haben, dass das aber vielfach doch ziemlich schwierig ist, und darum möchte ich im dritten Teil des Vortrags dann dazu kommen, wie man Synergie bei Gruppenentscheidungen fördern kann, was für Grundprinzipien man dabei beachten sollte, und ich schließe das Ganze dann mit einem kleinen Fazit. Gut, also das ist der Fahrplan. Falls ich Sie mal ganz arg abhängen sollte, also ich neige dazu, relativ schnell zu sprechen, und wenn mal wieder die Pferde mit mir durchgehen und Sie den Eindruck haben, jetzt sehen Sie überhaupt kein Land mehr, wissen gar nicht mehr, wovon ich gerade spreche, dann fühlen Sie sich bitte frei, mich da kurz anzuhalten und kurz aufzuzeigen und mir zu sagen, also Sie benutzen da die ganze Zeit einen Begriff, den verstehe ich gar nicht oder was auch immer. Ja? Okay, also zunächst einmal, wie untersuchen wir in der Sozialpsychologie das Thema Gruppenleistung? Gruppenleistung ist ja etwas, was wir messen können. Das ist uns allen sofort klar. Wenn man bei einer Aufgabe eine Leistung bestimmen kann, dann können wir auch die Leistung einer Gruppe messen. Bei dieser Gruppe hier zum Beispiel, das ist das US Postal Team, könnten wir natürlich messen, wie leistungsstark sie ist, indem wir zum Beispiel beim Mannschaftszeitfahren einfach die Zeit für diese Etappe messen. Und das ist dann doch eine ziemlich gute Leistung, die da rauskommt. Diese Gruppe wird wahrscheinlich nicht vergleichbare Leistungen erbringen, wenn wir ähnliche Kriterien anlegen. Aber da sind wir schon bei einer Kernfrage. Heißt das, dass diese Gruppe von Studierenden, die so ein bisschen mal in ihrer Freizeit Radfahren, heißt das, dass die weniger Synergie haben als diese Gruppe hier eben? Natürlich nicht automatisch, denn jeder von uns wird ja sagen, na ist doch klar, das sind ja alles Profi-Radfahrer, die fahren ja auch per se schon schneller. Also ganz egal, was da an Synergie passiert oder nicht passiert, dass die hier schneller sein werden als die hier, das ist ja völlig klar. Da sehen wir auch schon das Problem, was wir in der sozialpsychologischen Forschung zur Gruppenleistung haben. Wie stellen wir denn fest, wenn wir so eine Gruppenleistung messen, inwieweit diese Leistung nun auf irgendwelche Gruppenprozesse zurückgeht, also auf Synergie im positiven Sinne oder auf so eine Art von Antisynergie? Das könnte ja auch sein, dass die Gruppe schlechter wird eigentlich, also dass das Ganze weniger ist als die Summe seiner Teile. Wie stellen wir das fest? Das sehen wir der Leistung ja nicht direkt an. Das heißt, was wir leisten wollen, ist aus der beobachtbaren Gruppenleistung, wollen wir irgendwie diesen gruppenspezifischen Anteil herausdestillieren. Denn der, wenn der positiv ist, das könnte ja diese gesuchte Synergie sein. Aber wir haben ja gerade gesehen, es spielt natürlich auch eine Rolle, wie gut sind die Einzelnen bei so einer Aufgabe. Also es gibt dort auch einen individualspezifischen Anteil. Und das, was wir beobachten, die Gruppenleistung, ist eben die Summe von beidem. Wie kommen wir denn jetzt an diesen gruppenspezifischen Anteil heran? Nun, die Idee, die wir dabei verfolgen, ist, wenn wir diesen individualspezifischen Anteil, wenn wir den irgendwie messen könnten, dann würde ja aus Differenz von beidem sich der gruppenspezifische Anteil ergeben. Das ist der Weg, den wir zu gehen versuchen. Also gucken wir uns erstmal an, was ist denn der individualspezifische Anteil? Das sind natürlich zum einen die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die haben. Also die Profi-Radfahrer natürlich, sie haben sehr ausgeprägte Fähigkeiten und Fertigkeiten beim Radfahren. Aber es ist nicht nur ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern es ist auch ihre aufgabenbezogene Leistungsmotivation. Nicht nur das Können, sondern auch das Wollen spielt da natürlich eine wichtige Rolle. Die sind natürlich auch hoch motiviert, schnell Rad zu fahren, was bei den Studierenden ja nicht unbedingt der Fall sein müsste. Denn ich habe vielleicht andere Interessen. Also dieses beides bildet einen individualspezifischen Anteil. In der Gruppe erfahren diese Dinge nun Veränderungen, weil sich zum Beispiel die Fertigkeiten in einer Gruppe verändern können. Man lernt vielleicht Neues hinzu, wird dadurch besser, oder man lernt vielleicht was Falsches hinzu, wird dadurch schlechter. Die Motivation kann sich verändern. Vielleicht ist man motivierter, wenn man etwas mit anderen zusammen macht. Vielleicht sind die Radfahrer motivierter, wenn sie mit anderen zusammen Radfahren. Vielleicht sind sie auch weniger motiviert, kann ja auch sein, dass man sich in der Gruppe ja verstecken kann und deswegen sich weniger anstrengt. Aber in der Gruppe geht es natürlich nicht nur darum, was die Einzelnen leisten können und leisten wollen in der Gruppensituation, sondern auch, wie das Ganze zusammengebracht wird. Das heißt, in der Gruppe kommt noch eine weitere Komponente dazu und die nennen wir die Koordination. Können Sie sich bei der Radfahrergruppe, bei dem Zeitfahrteam natürlich leicht vorstellen. Die müssen koordiniert fahren, sonst gibt es dann sehr schnell einen Sturz oder der Windschatten wird nicht entsprechend ausgenutzt oder ähnliches. Das heißt, was wir jetzt also in der Forschung versuchen, ist, dass wir versuchen, die Gruppenleistung können wir ja ganz einfach messen. Wir versuchen jetzt diesen individualspezifischen Anteil herauszubekommen und wenn wir das beides haben, dann können wir das voneinander abziehen und was übrig bleibt, das ist dann der gruppenspezifische Anteil. Sagt sich so leicht, wie bekommen wir denn diesen individualspezifischen Anteil? Nun, den nennen wir das, auch das Gruppenpotenzial. Das Gruppenpotenzial, das soll uns sagen, welche Leistung hätte denn eine bestimmte Gruppe gebracht, wenn alle Mitglieder der Gruppe ihre Leistung individuell erbracht hätten. Das heißt, wenn die gar nicht in irgendeiner Form miteinander interagiert hätten, wenn die vielleicht auch gar nicht gewusst hätten, da sind andere, von denen bin ich auch mit abhängig. Und wenn man das dann in einer bestimmten zielführenden Weise miteinander kombiniert. Um Ihnen das gleich mal am Beispiel zu illustrieren, stellen Sie sich mal vor, Sie möchten herausfinden, was das Gruppenpotenzial beim Brainstorming ist. Sie haben also die Idee, Sie möchten 4 Personengruppen an eine Brainstorming-Aufgabe setzen. Also Sie geben Ihnen ein Thema vor und Sie sollen eben möglichst frei und ungehindert Ideen zu diesem Thema generieren. Was machen Sie, um das Potenzial rauszubekommen? Nun, Sie setzen 4 andere Personen, die diesen 4 Personen möglichst ähnlich sind, separat in einzelne Räume und lassen Sie einzelne Ideen generieren. Und dann tragen Sie Ihre einzelnen Ideen zusammen, streichen das, was redundant ist, was mehrere gesagt haben, aufgeschrieben haben, raus und das addieren Sie. Das ist ja dann eine Leistung, die einzeln erbracht wurde. Und das machen Sie natürlich nicht nur mit einer Gruppe, sondern das machen Sie mit ganz vielen Gruppen. Und dann haben Sie ganz viele Gruppen, die das in der Gruppe gemacht haben, die also in der Gruppe Brainstorming gemacht haben und Sie haben ganz viele Gruppen, die das einzeln gemacht haben, das nennen wir auch Nominalgruppen, das heißt, die sind zwar auf dem Papier eine Gruppe, aber sie haben nie die Erfahrung der Gruppe gemacht, alle haben einzeln ihre Ideen generiert und das beides vergleichen wir miteinander. Das heißt, dieses Gruppenpotenzial, also das, was die Leute in der Einzelsituation leisten, diese 4 Leute zusammengenommen, das verrät uns dann, was ist der Individualanteil. Und jetzt können wir vergleichen, was haben die Gruppen geleistet und was war ihr Potenzial. Und wenn ihr Potenzial über der realen Leistung ist, dann heißt das, sie sind ja hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Dann hatten wir offenbar keine Synergie, sondern das Gegenteil davon. Wenn dagegen die Leistung über dem Potenzial liegt, dann hatten wir offenbar sowas wie Synergie. Ich habe Ihnen das jetzt eben für das Beispiel Brainstorming mal erklärt. Das geht nicht immer so, also je nachdem, was man für eine Aufgabe hat, macht man das jeweils ein bisschen anders, aber wir belassen es jetzt für den Moment mal bei diesem einen Beispiel. So, jetzt hatte ich schon gesagt, das können wir dann voneinander abziehen und wir können mal sehen, wenn die Gruppenleistung, die wir beobachten, unter dem Potenzial liegt, dann haben wir etwas, was wir in der Sozialpsychologie Prozessverluste nennen. Das heißt, der Gruppenprozess, dass man in der Gruppe etwas zusammengemacht hat, hat offensichtlich die Leistung vermindert, nicht erhöht. Das nennen wir dann Prozessverluste. Wenn es umgekehrt ist, wenn die Gruppenleistung über dem Potenzial liegt, also über dem liegt, was rausgekommen wäre, wenn es keine Gruppeninteraktion gegeben hätte, das nennen wir Prozessgewinne. Das heißt, jetzt können wir sozialpsychologisch das fassen, was ich vorhin mit den Worten von Aristoteles hier eingeführt hatte, nämlich die Synergie. Diese Prozessgewinne, die sind gerade Synergie. Wenn die Leistung über dem Potenzial liegt, dann ist das Ganze ja offensichtlich mehr als die Summe seiner Teile. Das heißt, die sozialpsychologische Forschung zur Gruppenleistung verrät uns, inwieweit Synergieeffekte in Gruppen auftreten oder auch nicht auftreten. Natürlich bleiben wir in der Sozialpsychologie dann dort nicht stehen. Das heißt, wir messen nicht nur und sagen, ah, hier war die Leistung mal über dem Potenzial oder hier war sie mal drunter, sondern wir machen natürlich dann schon weiter und gucken uns im Folgenden an, woran lag das dann? Also welche Arten von Prozessverlusten oder Prozessgewinnen sind denn da eingetreten? Ich hatte Ihnen ja schon gesagt, es kann sein, dass sich die individuellen Fertigkeiten in der Gruppe verändern. Das heißt, es kann zu Fertigkeitsverlusten oder Fertigkeitsgewinnen kommen. Also beim Beispiel Brainstorming. Es könnte sein, dadurch, dass ich von anderen Ideen höre, dadurch werden bei mir neue Ideen angeregt, auf die ich sonst nicht gekommen wäre. Das ist ja so die Hoffnung, die man mit dem Brainstorming verbindet. Kann aber auch viel ungünstiger laufen. Dadurch, dass jemand anders eine Idee äußert, bin ich so fokussiert auf diese Idee, dass da ganz viele Dinge, die mir sonst eingefallen wären, auf einmal blockiert sind. Dadurch habe ich einen Fertigkeitsverlust. Könnte also auch sein. kann aber auch sein, dass sich die Gruppensituation jetzt auf die Motivation ausgewirkt hat, dass es also Motivationsverluste oder Gewinne gab. Dass also ich in der Gruppe jetzt gesagt habe, das merkt ja keiner, wie stark ich mich anstrenge, das sieht man ja nicht. Also kann ich doch jetzt mal das Ganze etwas langsamer angehen lassen. Oder ich bin besonders motiviert und sage mir, ich reiße es jetzt mal richtig raus für andere, die vielleicht nicht so viel leisten. Das ist auch denkbar. Und schließlich, es kann natürlich die Koordination in der Gruppe besonders gut oder besonders schlecht sein. Und dadurch kann es durch die Art und Weise, wie man die einzelnen Beiträge zusammenbringt, zu Koordinationsgewinnen oder Koordinationsverlusten kommen. Also etwa bei einer Entscheidungsaufgabe, da reicht es ja nicht aus, also eine Problemlöseaufgabe, da reicht es ja nicht aus, dass einer die richtige Lösung hat, sondern die anderen müssen ja auch noch diese richtige Lösung auswählen und sagen, ah, die ist es, das soll der Lösungsvorschlag unserer Gruppe sein. Und wenn das nicht gelingt, dann haben wir suboptimale Koordination. Dann gab es eigentlich einen guten Vorschlag, der ist nur nicht genommen worden. Das heißt, das ist so das, was wir in der Sozialpsychologie dann nachgeschaltet machen, wenn wir erstmal gemessen haben, ob es hier insgesamt Prozessverluste oder Prozessgewinne gegeben hat. Das war jetzt viel Theorie. Jetzt mal einige anschauliche Beispiele. Jetzt möchten Sie natürlich auch wissen, was ist denn da so rausgekommen? Und das kann ich Ihnen natürlich nicht erschöpfend zeigen, aber hier mal so einige Schlaglichter. Max Ringelmann, das ist jemand, der in der Sozialpsychologie als Pionier gilt, weil seine Arbeit von 1913 so als eines der ersten sozialpsychologischen Experimente in den Lehrbüchern geführt wird. Das war aber streng genommen gar kein Sozialpsychologe, sondern es war eigentlich ein Agraringenieur. Und solche Aufgaben, wie wir hier sehen, die hat er zwar auch mal mit Menschen gemacht, aber viel häufiger mit Pferden oder Ochsen. Aber der hat sich jedenfalls dafür interessiert, wie zum Beispiel sich die Leistung verändert, in Abhängigkeit davon, wie viele zusammen diese Leistung erbringen. Und er hat also auch Experimente mit Menschen gemacht, wo Menschen also in dieser Form, so ähnlich jedenfalls, Gewichte ziehen sollten. Entweder alleine oder eben mit mehreren Personen. Und dann hat er sich eben angeguckt, welches durchschnittliche Gewicht hat die einzelne Person dabei gezogen. Und was er dann festgestellt hat, war, das war jetzt hier eine Versuchsreihe von Ringelmann, die Individuen haben im Schnitt bei dieser Versuchsreihe 85,3 Kilogramm ziehen können. Wenn sie sich aber hingegen in einer 7-Personen-Gruppe befanden, also 7 Personen haben da am Seil gezogen, dann wurden im Schnitt nur 65 Kilogramm gezogen. Und handelt es sich um eine 14-Personen-Gruppe, dann waren es nur etwas mehr als 61 Kilogramm. Das hat man sich natürlich dann später noch weiter angeschaut, um jetzt herauszufinden, woran liegt das. Und da hat man gesehen, es ist zum einen eine Frage der Koordination. Der Einzelne, der muss sich ja nicht koordinieren mit anderen. Aber wenn da mehrere gleichzeitig ziehen, dann müssen sie ja im gleichen Moment die maximale Kraft aufwenden. Das ist natürlich schwierig zu koordinieren. Da kann also einiges verloren gehen. Aber es gibt auch Motivationsverluste. Denn man sieht ja nur, was die Gesamtgruppe zieht. Man sieht ja nicht, was der Einzelne da so an Kraft entwickelt hat. Und da scheint es bei solchen Aufgaben auch typischerweise Motivationsverluste zu geben. Das ist ein Beispiel mit eher körperlichen Aufgaben. Hier ein anderes Beispiel für eine Studie mit Problemlöseaufgaben. In dem Fall sogenannte Regelinduktionsaufgaben. Das bedeutet, dass man als Versuchsperson eine bestimmte Regelmäßigkeit herausfinden muss, indem man immer wieder Hypothesen äußert. Diese Hypothesen werden bestätigt oder nicht bestätigt und am Ende muss man die richtige Regel gefunden haben. Das ist so ein bisschen wie detektivische Ermittlungsarbeit oder auch wissenschaftliche Arbeit. Da geht es ja auch darum, Regelmäßigkeiten herauszufinden. Hier sehen wir das Potenzial dieser Gruppen. Das liegt bei knapp 60% Lösungsrate. Mit anderen Worten, eigentlich müssten 60% oder 59% der Gruppen in diesem Fall diese Aufgabe lösen. Das wurde hier so ermittelt, das waren 3 Personengruppen. Und für so eine Aufgabe reicht es ja aus, wenn einer die richtige Lösung findet. Das müssen ja nicht alle 3 die richtige Lösung finden. Und da hat man festgestellt, 59% der Nominalgruppen, also wo 3 Personen das einzeln machen, hatten immer mindestens einen dabei, der das richtig lösen konnte. Also 59% müssten jetzt eigentlich auch in Realgruppen lösen können. Leider lösten real aber nur noch 32%. Auch hier also wieder deutliche Prozessverluste bei so einer Problemlöseaufgabe. Weil es eben oft nicht gelang, den richtigen Vorschlag, den jemand gemacht hat, dann auch auszuwählen in der Gruppe. Noch ein weiteres Beispiel. Gucken wir uns doch mal dieses Brainstorming an, wo der Osborne ja meinte, sobald die Leute in der Gruppe zusammenkommen, da kommen doppelt so viele Ideen raus, als wenn sie das einzeln gemacht hätten. Und Brainstorming ist ja eine Methode der Ideengenerierung, die nach wie vor sich in Unternehmen einer enormen Beliebtheit erfreut. Wie sieht es denn wissenschaftlich damit aus? Hier Beispiel für eine Untersuchung von Diehl und Ströbe, aber wie gesagt, das ist jetzt kein Sonderfall, sondern es ist ein sehr typisches Ergebnis, was die beiden Forscher hier gefunden haben. Schauen wir uns zunächst mal die Anzahl der insgesamt generierten Ideen an. Das ist ja das, was Osborne meinte, da werden wir diese Leistungsexplosion sehen, sobald wir Gruppen ransetzen. In grünen Balken sehen Sie die sogenannten nominalen Gruppen. Das heißt, die Leute haben nicht als Gruppe zusammengesessen. Jeder hat einzeln in seinem Kämmerlein gesessen, hat seine Ideen aufgeschrieben, das wurde nachher zusammengetragen und aufaddiert. Die haben 74,5 Ideen im Schnitt generiert. Sie ahnen schon, dass es wahrscheinlich mit der Vorhersage von Osborne schwierig werden kann, denn Sie sehen ja, die Skala hört bei mir hier schon bei 100 auf. Wenn das jetzt stimmte, dann müssten ja jetzt hier 150 rauskommen bei den realen Gruppen. Das ist schon von der Darstellung her nicht mehr zu erwarten. Das Ergebnis ist allerdings noch viel ernüchternder. Das war nämlich die durchschnittliche Produktivität der Realgruppen. Und wie gesagt, das ist kein Ausnahmefall, das ist der Normalfall. Nun könnte man natürlich zur Ehrenrettung der Brainstorming-Gruppen noch vermuten, vielleicht haben sie nicht mehr Ideen, aber die besseren Ideen. Schauen wir uns dann mal an, wie es bei der Anzahl der guten Ideen aussieht. Gute Ideen waren in diesem Fall Ideen, die sowohl innovativ waren, als auch praktikabel. Leider sieht es da genauso ernüchternd aus. Man muss leider sagen, das zieht sich durch die gesamte Literatur. Brainstorming in Gruppen ist keine gute Idee. Die einzigen Gruppen, die es mal geschafft haben, auf das Niveau von Nominalgruppen, also von Einzelnen zu kommen, waren Zwei-Personen-Gruppen. Sobald sie mehr als zwei Personen haben, wird es ganz zappenduster, muss man leider so sagen. Da kann man sich natürlich fragen, warum hält sich das denn dann noch? In dieser Studie wurden die Leute, nachdem sie das gemacht haben, entweder in der Realgruppe oder in der Nominalgruppe zu brainstormen, auch gefragt, was sie denken, was denn produktiver ist. 80% der Versuchspersonen glaubten, die Realgruppen seien produktiver. Wohlgemerkt, nachdem sie vorher die Erfahrung gemacht haben, dass sie entweder in einer Nicht-Gruppe, einer nominalen Gruppe, sehr produktiv waren oder in einer Realgruppe ziemlich unproduktiv waren. Naja, wenn man sozusagen selbst nach so einer einschlägigen Erfahrung noch an die Wirksamkeit von Brainstorming glaubt, dann ist es natürlich auch nicht weiter verwunderlich, dass das immer noch sich einer großen Beliebtheit erfreut. Das waren jetzt drei Beispiele für Prozessverluste. Es gibt in der Literatur auch durchaus mal Befunde, die auf Prozessgewinne hindeuten. Hier mal eine solche Studie, ohne ins Detail der Studie zu gehen. Hier ging es auch um Ideengenerierung. Und zwar die grünen Balken besagen, dass man die Ideen generiert hat für sich selbst. Nur im Nachbarraum war noch jemand anders, der das auch gemacht hat. Aber man hatte mit der Person nichts zu tun. Das nennen wir auch koaktiv. Da machen zwei Leute was nebeneinander her. Aber sie haben eigentlich keine Beziehung zueinander. Oder kollektiv, also sprich, sie wissen, wir sind eine Gruppe und es zählt, wie viele Ideen wir zusammen generieren. Und in dieser Studie zeigte sich, dass es eine Bedingung gab, nämlich diese hier, wo man kollektiv mehr Ideen generierte als koaktiv. Also wo man da, wo man in einer Realgruppe war oder sich in einer realen Gruppe wähnte, tatsächlich mehr Ideen generierte, als wenn man das einzeln machte. Das war diese eine Bedingung, nämlich wenn es sich um eine relevante Aufgabe handelte, also ein wichtiges Ziel zu erreichen war und man mit einem vermeintlich schwachen Partner interagierte. Das bezeichnen wir als soziale Kompensation. Unter diesen Umständen waren die Versuchspersonen bereit, sich mehr anzustrengen, um die vermeintlich schwache Leistung des anderen auszugleichen. Zugleich sehen wir aber auch, es gab drei Bedingungen, obwohl das eine Studie ist, die als Beispiel für Prozessgewinne, also für Synergie, immer wieder zitiert wird. Es gab drei von vier Versuchsbedingungen, wo das Ergebnismuster umgekehrt war, also wo wir Prozessverluste hatten. Das waren jetzt nur einige Schlaglichter, aber sie sind durchaus repräsentativ für die sozialpsychologische Forschung zur Gruppenleistung, die immer wieder diesen Grundbefund ergeben hat, nämlich dass Prozessverluste sehr, sehr stabil, sehr, sehr vorhersagbar, sehr häufig auftreten und Prozessgewinne muss man zum Teil wirklich rauskitzeln, um sie mal irgendwo zu bekommen. Das heißt, die Synergie ist offensichtlich nicht der Normalfall, den wir uns vielleicht da, oder den sich manche da erhoffen. Und das stellt natürlich dann sofort die nächste Frage, woran liegt das, dass das so schwer ist? Und dazu zoome ich jetzt mal etwas weiter rein und nehme mir einen Forschungsbereich heraus, mit dem wir uns in unserer eigenen Forschung auch sehr viel beschäftigen, nämlich den Bereich der Gruppenentscheidungen. Da gibt es nämlich Situationen, wo man eigentlich Synergieeffekte par excellence erwarten würde und trotzdem kommen sie nicht so richtig zustande. Und die wollen wir uns mal anschauen. Vorweg eine ganz banal wirkende Frage. Warum haben wir eigentlich Gruppenentscheidungen? Warum gibt es so eine Präferenz dafür, Gruppen heranzuziehen, um wichtige Entscheidungen zu treffen? Stellen Sie sich mal vor, es gäbe drei Möglichkeiten, wie eine für Sie wichtige Entscheidung getroffen werden könnte. Sie dürfen jetzt sagen, auf welche Weise das entschieden werden sollte. Entweder eine Person wird bestimmt und die entscheidet das. Oder mehrere Personen dürfen das entscheiden, aber die unterhalten sich nicht drüber, die agieren nicht als Gruppe, sondern jeder trifft seine persönliche Entscheidung und dann wird nachher irgendein Prinzip bestimmt, wie zum Beispiel das Mehrheitsprinzip. Und die dritte Möglichkeit ist, die Personen kommen zusammen, die vier oder fünf oder sechs oder wie auch immer Leute, und sprechen über das Problem und treffen dann gemeinsam eine Entscheidung. Wer von Ihnen würde sich für den ersten Weg entscheiden? Würde ich mal um Handzeichen? Okay, ja, ein paar immerhin. Wer von Ihnen wäre für diesen zweiten Weg? Auch ein paar. Wer von Ihnen ist für den dritten Weg? Okay, wir haben dann eine Mehrheit für die interaktive Gruppenentscheidung, obwohl ich Sie ja durch den ersten Teil meines Vortrages schon ein bisschen verdorben habe. Also ich habe Ihnen schon vielleicht manche Naivität im Hinblick darauf, was Gruppen so können, genommen. Trotzdem haben wir noch eine Mehrheit. Das finden wir auch, wenn man so Praktiker befragt. Wir haben dann auch eine Präferenz für die Gruppenentscheidung. Und wenn wir dann weiter nachfragen, woran liegt das, dann bekommen wir typischerweise zwei verschiedene Antwortkategorien. Das eine ist, dass uns die Leute sagen, wir glauben, wenn Gruppen das entscheiden, dass dann insgesamt eine höhere Zufriedenheit resultiert und alle fühlen sich auch irgendwie der Entscheidung stärker verpflichtet, stärker an die Entscheidung gebunden und das Ganze wird besser umgesetzt. Da kann man auch sagen, jawohl, das zeigt die Forschung, genau das findet statt. Also diese Hoffnung ist auch nicht vergeben, sondern das leisten die Gruppen ohne Zweifel. Interessanter für uns ist heute natürlich dieses zweite Cluster, nämlich, dass man Synergieeffekte erwartet. Dass uns immer wieder auch die Praktiker dann sagen, ja, wir glauben, dass wenn da mehrere Personen zusammenkommen, über das Entscheidungsproblem sprechen, dass sie dann eine bessere Entscheidung finden, dass sie vielleicht am Ende auf eine Lösung kommen, die kein einziger vorher gesehen hätte. Dass sie einfach was Neuartiges finden. Das erhoffen wir uns von Gruppen. Das wäre natürlich ein sehr starker Fall von Synergie, wenn man also in der Gruppe was ganz Neues produziert. Und es gibt in der sozialpsychologischen Forschung zur Gruppenentscheidung ein Forschungsparadigma, was das gewissermaßen idealtypisch abbildet. Das ist das sogenannte Hidden Profile Paradigma, also das versteckte Profil. Und warum das so heißt, werde ich Ihnen gleich klar machen. Ich fange aber an, Ihnen eine andere Situation nahezubringen, die gerade das Gegenteil davon lässt. Und ich glaube, dann ist es insgesamt leichter für Sie nachzuvollziehen. Das ist ein sogenanntes Manifest Profile. Das sieht jetzt erstmal sehr theoretisch aus, aber ich hoffe, es wird gleich recht praktisch werden. Stellen Sie sich mal vor, wir haben da drei Personen, X, Y und Z, die sollen eine Entscheidung treffen. Das könnten zum Beispiel drei Personen aus Ihrer Mitte sein, die sich vor die Frage gestellt sehen, sollen wir heute Abend zur Ringvorlesung gehen oder nicht. Ja? Variante A, Entscheidung A wäre ja, wir gehen zur Ringvorlesung, B wäre nein, wir gehen nicht zur Ringvorlesung. Jeder von Ihnen hat nun bestimmte Informationen, die den Gang zur Ringvorlesung oder das Fernbleiben von der Ringvorlesung vorteilhaft erscheinen lassen. Wir nehmen auch mal an, dass die alle gleich stark sind. Das macht das Ganze viel einfacher. Wir könnten es auch anders machen, aber dann sieht das hier noch komplizierter aus. Das hier sind die Argumente für den Besuch der Ringvorlesung, das sind die Argumente dagegen. Sie sehen an diesen kleinen Indizes, A1, A2, ja, das sind immer die verschiedenen Argumente. Und Sie sehen hier, dieses A1 zum Beispiel ist ein Argument, was alle drei in der Gruppe kennen. Also alle drei in der Gruppe wissen zum Beispiel, es geht heute Abend um ein hochinteressantes Thema. Das spricht für den Besuch der Ringvorlesung. Und dann gibt es hier so Spezialinformationen, A2, A3, A4. Das wissen immer nur Einzelne. Das nennen wir auch eine ungeteilte Information. Das hier, was alle wissen, ist eine sogenannte geteilte Information. Alle haben das und das ist eine ungeteilte Information. Das wissen immer nur Einzelne. Das gibt es für A und es gibt es auch für B, wie wir hier sehen. Vielleicht wissen alle auch irgendwie, der Dozent hält tödlich langweilige Vorträge oder sowas und das spricht dagegen, nun heute Abend dahin zu gehen. Und da gibt es immer auch so bestimmte Spezialwissen. Wie stellt sich das nun für die einzelnen Gruppenmitglieder dar? Für jeden Einzelnen stellt sich das zunächst mal so dar, es gibt vier Argumente dagegen, zwei dafür. Also jeder Einzelne sollte eigentlich jetzt dafür sein, der Ringvorlesung heute Abend fern zu bleiben. Nun können Sie sich natürlich zusammensetzen, Sie wollen nämlich heute Abend gern was zusammen machen und zusammen eine Entscheidung treffen. Und dadurch können Sie Ihre Wissensbasis erweitern, Sie können das alles austauschen, aber hinterher sieht es für Sie immer noch genauso aus wie vorher. Vorher gab es immer zwei Argumente für den Besuch und vier dagegen und hinterher gibt es vier Argumente für den Besuch und acht dagegen. Ändert aber nichts für Sie. Sie können sich austauschen, jeder weiß hinterher mehr als vorher, aber es hat keinerlei Implikationen. Das nennen wir ein manifestes Profil, deswegen, weil die richtige Entscheidung für Sie schon am Anfang erkennbar war. Sie hätten sich nicht in der Gruppe darüber unterhalten müssen, das konnten Sie natürlich nicht wissen, aber Sie hätten sich das auch sparen können. Sie hatten vorher schon entsprechende Informationen, die Sie das Richtige tun lassen. Jetzt ganz leichte Veränderung, gleiche Situation. Individuell sieht es immer noch genauso aus wie vorher. 4 Argumente fürs Fernbleiben, 2 für den Besuch. Also jeder Einzelne sollte gegen den Besuch eingestellt sein. Der einzige Unterschied ist, ich habe jetzt hier mal alle Argumente für den Besuch ungeteilt gemacht. Das heißt, jeder hat Spezialwissen, und zwar viel Spezialwissen dafür, warum man die Vorlesung heute Abend besuchen sollte. Jetzt sieht es auf einmal anders aus. Wenn jetzt die Leute sich in der Gruppe darüber unterhalten und alle Informationen zusammenbringen, dann sehen Sie auf einmal, oh, es gibt ja mehr Argumente für als gegen den Besuch. Jetzt können Sie etwas bemerken, was kein Einzelner von Ihnen vorher bemerkt hätte, nämlich, dass der Besuch der Ringvorlesung doch die richtige Entscheidung wäre. Weil das gewissermaßen vorher vor Ihnen versteckt war, die richtige Entscheidung war vor Ihnen versteckt, deswegen nennen wir das auch ein verstecktes Profil. Warum betone ich diese Situation so? Ganz einfach deshalb, weil das ja der Prototyp von Situationen ist, wo es sich auszahlen kann, dass wir eine Gruppe mit so einem Problem betrauen. Nicht? Denn hier kann ja die Gruppe dadurch, dass sie interagiert und sich unterhält, auf einmal auf etwas kommen, was die Einzelnen gar nicht gesehen hätten. Und darum beschäftigen wir uns in der Forschung so viel mit solchen Hidden Profile Situationen. Die sehen natürlich im Experiment ein bisschen komplizierter aus. Da haben wir dann nicht nur 2 Alternativen, sondern zum Beispiel 4. Wir haben aber oft eben 3 Personengruppen, aber die kriegen natürlich ein paar Informationen mehr. Und dann geht es zum Beispiel darum, welchen von 4 Kandidaten soll man einstellen. Aber das Prinzip ist das gleiche. Da hat man vielleicht 4 Kandidaten, A, B, C, D. Und die Kandidaten A, B, C sehen vorher ziemlich gut aus und D sieht vorher nicht so gut aus. Aber wenn Sie sich in der Gruppe unterhalten und Ihr Spezialwissen zusammenbringen, dann kann sich herausstellen, dass D in Wirklichkeit genau die richtige Wahl wäre, der beste Kandidat. Das ist eben auch ein solches verstecktes Profil. Und so laufen solche Experimente auch typischerweise ab. Das heißt, dass man Versuchspersonen mit solchen Informationen versorgt, zunächst einzeln, dann diskutieren sie drüber. Das wird auch auf Video aufgenommen. Die Videos der Diskussion werden nachher ausgewertet, sodass man auch weiß, wer hat welche Informationen eingebracht und so weiter und so fort. Und dann gucken sie, ob die Gruppen sich richtig oder falsch entschieden haben. Was finden wir denn in solchen Untersuchungen typischerweise? Hier mal ein Beispiel, wo es 3 Alternativen gab. Eine schlechteste, eine mittlere und eine beste. Und es gab wieder genau diese Unterscheidung, die ich Ihnen eben gerade erklärt hatte, nämlich zwischen dem manifesten Profil und dem versteckten Profil. Manifest Profile und Hidden Profile. Schauen wir uns zunächst mal die Situation an. Das ist ja eine Situation, wo jeder Einzelne schon zu Beginn erkennen kann, welches die beste Wahl ist. Also man braucht die Gruppe eigentlich gar nicht. Nicht überraschend. Das können Gruppen sehr gut. Ungefähr 90% treffen da die richtige Entscheidung. Aber wie gesagt, das hätten die Einzelnen auch gekonnt, ohne sich in der Gruppe zu unterhalten. Jetzt wird es interessant, das Hidden Profile. Das ist ja diejenige Situation, wo man die Gruppe braucht. Und nun die große Ernüchterung, die allermeisten treffen die schlechteste Entscheidung. Nämlich diejenige, die am Anfang am besten aussah. Das heißt, hier haben wir eine große Möglichkeit für Synergie, aber sie bleibt ungenutzt. Und das ist kein Ausreißer, diese Studie. Das ist immer und immer wieder gefunden worden. Und man kann auch sagen, je besser das Versuchsmaterial ist, je genauer das alles geprüft wird, je besser das alles vorgetestet wird, desto ernüchternder sind die Lösungsraten dieser Gruppen. Das heißt, ausgerechnet da, wo Gruppen wirklich mal besonders gute Entscheidungen treffen können, also wo sie Synergie bei der Entscheidung realisieren können, ausgerechnet da, man muss es teilweise so hart sagen, versagen sie regelrecht. Und dann ist natürlich die Frage für uns, woran liegt das? Warum findet diese Synergie nicht statt? Und diese Ursachen, die schauen wir uns jetzt mal etwas näher an. Zunächst mal im Überblick ganz kurz und dann werde ich Ihnen jede einzelne mal etwas näher erklären. Im Überblick kann man sagen, es gibt 3 Hürden, die solche Gruppen zu bewältigen haben, um dort die richtige Entscheidung zu treffen. Die erste Hürde ist, dass Gruppen zu einem vorschnellen Präferenzabgleich neigen, also schon vorschnell verhandeln, was die richtige Entscheidung ist. Die zweite Hürde ist, dass Gruppen, wenn sie sich denn mal dazu durchringen können, wirklich Informationen auszutauschen und zu diskutieren, dass sie das nicht ausgewogen tun, sondern in systematisch verzerrter Weise, dass sie bestimmte Informationen bevorzugen, und zwar sogenannte geteilte Informationen, die alle schon vorher hatten, und Präferenz konsistente Informationen, das sind Informationen, die die Meinung des Sprechers unterstützen. Warum das so schlecht ist, werden wir auch gleich noch sehen. Und die Probleme werden noch dadurch verschärft, dass selbst wenn man das hier noch irgendwie mal vermeidet und diese Hürde auch noch nimmt, dass es dann noch eine dritte Hürde gibt, dass man nämlich das, was man in der Diskussion hört, auch noch nicht unvoreingenommen bewertet, sondern dass man die gleichen Informationen, die häufiger diskutiert werden, auch besser bewertet, also für wichtiger, für glaubwürdiger, für stichhaltiger hält. Mit die Geteilten und die Präferenzkonsistenten. Und blöderweise brauchen sie ja, um Synergie zu erzeugen, gerade die anderen Informationen. Sie brauchen das Spezialwissen der Einzelnen, das erzeugt die Synergie. Und sie brauchen das, was der anfänglichen Meinung widerspricht. Denn die Situation ist ja gerade so, dass sie am Anfang auf der falschen Fährte sind. Und in der Gruppe müssen sie was Neues aufdecken. Und genau die Informationen werden unzureichend berücksichtigt. Schauen wir uns das mal etwas im Detail an. Vorschneller Präferenzabgleich. Gruppen fangen meistens an zu diskutieren, nicht indem sie Informationen austauschen, sondern indem sie zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, jemanden einzustellen, sagen, ja, wen findest du denn am besten? Jeder sagt mal, wen findet man denn am besten? Das nennen wir Präferenzabgleich. Es wird mal geguckt, wer präferiert wen. Ist das ein Problem? Ja, schauen wir uns mal entsprechende Daten an. Zum einen sehen wir hier haben wir also im Nachhinein aufgespalten, ob Gruppen das machen, ob sie ihre Präferenzen am Anfang der Diskussion austauschen oder ob sie das nicht machen. Wir sehen hier schon an der Anzahl von Gruppen, die das tun, 92 gegenüber 22, dass der allergrößte Teil von Gruppen tatsächlich die Diskussion damit beginnt, diese Präferenzen auszutauschen. Das ist sozusagen der Normalmodus. Und nur vergleichsweise wenige Gruppen unterlassen das. Ist das ein Problem? Ja, gucken wir mal, wer wie häufig löst. Wir sehen ganz eindeutig, diejenigen Gruppen, die das am Anfang nicht machen, lösen viel häufiger als die Gruppen, die das machen. Scheint also ein Problem zu sein. Haben wir uns in der Forschung natürlich auch weiter angeguckt. Warum ist es ein Problem? Wie wirkt denn das? Das bewirkt nämlich zwei missliche Umstände. Nämlich zum einen, wenn ich am Anfang die Präferenzen austausche, dann reduziert das den Informationsaustausch. Oft ist es eben so, dass dann nur noch mal pro forma ein paar Informationen ausgetauscht wird, aber eigentlich verhandelt man schon ganz am Anfang, wen nehmen wir denn jetzt? Das ist natürlich schlecht, wenn Sie eine neue Lösung aufdecken wollen, an die vorher keiner gedacht hat. Den kriegen Sie natürlich in diesem Aushandlungsprozess nicht zu fassen, den Kandidaten oder diese Lösung. Und das zweite Problem ist noch viel subtiler, das hier bemerkt man ja vielleicht noch irgendwie. Viel subtiler ist, dass wenn man diese Meinungen am Anfang austauscht, dass die Informationen, die danach kommen, weniger tief verarbeitet werden. Das haben wir herausgefunden, indem wir nach der Diskussion Erinnerungstests durchgeführt haben. Wir haben geguckt, welche der diskutierten Informationen werden denn erinnert. Und diejenigen, die am Anfang ihre Präferenzen austauschen, die haben die Informationen schlechter erinnert, als diejenigen, die es nicht gemacht haben. Das heißt, man folgt der Diskussion auch viel oberflächlicher, wenn es am Anfang schon darum ging, wen nehmen wir denn jetzt? Das ist natürlich beides sehr abträglich dafür, Synergie in der Gruppe hervorzurufen. Jetzt nehmen wir mal an, die Gruppe nimmt diese Hürde, also das unterlässt sie jetzt mal. Sie kommt in die Diskussion, sie tauscht jetzt wirklich Informationen aus. Da hatte ich Ihnen ja schon gesagt, dieser Informationsaustausch ist aber nicht so ganz unvoreingenommen. Da werden bestimmte Informationen bevorzugt, nämlich geteilte und präferenzkonsistente Informationen. Auch dafür mal ein Beispiel entsprechender Daten. Wir haben ja entsprechend Videoaufnahmen normalerweise bei solchen Experimenten. Und da kann man im Nachhinein natürlich einfach mal gucken, wie viel Prozent der geteilten Informationen, die alle schon am Anfang hatten, wurden dann eingebracht, wie viel Prozent der ungeteilten. Und dann sehen wir, aha, es werden viel mehr geteilte als ungeteilte Informationen eingebracht. Genauso können wir gucken, wenn jemand Informationen einbringt, unterstützt diese Information die Meinung des Sprechers oder ist es ein Argument gegen die Meinung des Sprechers? Auch da sehen wir klar, es werden viel mehr Argumente gebracht, die die Meinung des Sprechers stützen, als Argumente, die die Meinung in Frage stellen. Auch das ist natürlich ein Problem, denn bei diesen Entscheidungsaufgaben ist es ja gerade so, dass man am Anfang auf der falschen Fährte ist. Es geht ja darum, was Neues aufzudecken. Wenn man dann die ganze Zeit nur die eigene anfängliche Meinung unterstützt, dann wird man nichts Neues aufdecken können. Es ist übrigens noch schlimmer, das ist ja das Einbringen von Informationen. Das Gleiche finden wir, wenn wir uns angucken, welche Informationen werden wie oft wiederholt. Es sind genau die gleichen Informationen, die da einen Vorteil haben, nämlich wir haben häufigere Informationswiederholungen bei den Geteilten und häufigere Informationswiederholungen bei den Präferenzkonsistenten. Man kann also etwas salopp sagen, Gruppen unterhalten sich vor allen Dingen über das, was alle schon vorher gewusst haben und vor allen Dingen über das, was die Meinung der Sprecher unterstützt. Da haben es natürlich neue Lösungen schwer, aufgedeckt zu werden. Und sie haben es noch schwerer, weil selbst wenn man diese Hürde auch noch nimmt, im Kopf auch noch so eine Asymmetrie hat, wie wir es nennen, weil man die Informationen, die man dann hört in der Diskussion von anderen, eben nicht unvoreingenommen aufnimmt, sondern weil ganz bestimmte Informationen bevorzugt werden. Und das sind wieder die geteilten und die präferenzkonsistenten Informationen. Also die Informationen, die alle schon vorher hatten, die findet man irgendwie wichtiger und stichhaltiger als das Spezialwissen von Einzelnen, was jetzt neu dazukommt. Und die Informationen, die eigene Meinung stützen, die findet man auch irgendwie wichtiger und stichhaltiger als die Informationen, die der eigenen Meinung widersprechen. Auch das wiederum mal hier empirisch belegt. Hier haben wir die Präferenzkonsistenz von Informationen, die ist entweder gegeben, das heißt, eine Information unterstützt das, was jemand denkt, oder sie unterstützt das nicht. Und wir haben dann die Versuchspersonen einfach gebeten, mal zu bewerten, wie sie die jeweilige Information eben beurteilen, wie wichtig, wie stichhaltig und so weiter. Und da sehen wir ganz klar, dieselben Informationen werden für stichhaltiger gehalten und für wichtiger und für glaubwürdiger, wenn sie die eigene Meinung stützen, als wenn sie der eigenen Meinung widersprechen. Und bei den geteilten Informationen, da gibt es gleich zwei Mechanismen, die die bevorteilen. Nämlich zum einen ist es ja so, eine Information, die alle schon vorher hatten, die kann sozial validiert werden, wie wir es nennen. Also die kann bestätigt werden von anderen. Anderen können sagen, ja, genau, so ist es. Die Information hatte ich auch. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Eine validierte Information wird aber für wichtiger und stichhaltiger gehalten als eine nicht validierte. Und eine geteilte Information hat man notwendigerweise selbst am Anfang gehabt. Und Menschen haben auch noch eine Verzerrung in die Richtung, dass sie die Informationen, die sie selbst haben, für wichtiger und glaubwürdiger halten, als die Informationen, die von anderen kommen. Das sehen Sie hier. Das sind alles durchaus nachvollziehbare, natürliche Tendenzen. Nur sie wirken systematisch der Synergie bei Gruppenentscheidungen entgegen. Wie man überhaupt sagen muss, auch die anderen Mechanismen, die ich Ihnen gezeigt hatte, das sind jetzt nicht irgendwelche Pathologien von Gruppen, dass man sagen würde, also die Leute sind irgendwie merkwürdig drauf, da ist irgendwas total schiefgelaufen, sondern das ist durchaus das normale Funktionieren von Gruppen, was aber es ihnen einfach systematisch erschwert, Synergieeffekte zu zeigen. Um Ihnen nochmal kurz zu zeigen, wie diese Bewertung sich negativ auswirken kann, den Befund kennen Sie ja schon, den hatte ich Ihnen vorhin mal gezeigt. Das war der Befund, der zeigt, wenn wir ein Manifest Profile haben, dann liegen die Gruppen meistens richtig, aber wenn wir ein Hidden Profile haben, liegen sie meistens falsch. Was wir jetzt gemacht haben in Experimenten ist, dass wir das gleiche Material, was die Gruppen hier hatten in dieser Studie, genommen haben. Wir haben wiederum Versuchspersonen eingeladen, die haben zunächst mal individuell ihre Informationen sich angeschaut, haben sich eine Meinung gebildet. Natürlich waren sie auf der falschen Fährte. Das ist ja das Wesen dieser Entscheidungssituationen, dass sie am Anfang auf der falschen Fährte sind. Nur dann haben sie nicht als Gruppe diskutiert, sondern wir haben ihnen ein Protokoll vorgelegt und haben gesagt, das ist eine Diskussion, die sie mit zwei anderen Personen geführt haben. Und in diesem Protokoll waren alle Informationen enthalten. Es wurde alles ausgetauscht. Und es wurde auch nichts über Präferenzen gesagt, also von wegen, ich will den, ich will den. Insofern, es lagen dann alle Informationen auf dem Tisch. Das einzige Problem war noch, dass sie eben am Anfang auf der falschen Fährte waren. Und jetzt gucken Sie mal, was da rauskommt. Es ist tatsächlich eine andere Studie, auch wenn das alles so deckungsgleich aussieht. Das heißt, dort, wo sie am Anfang auf der falschen Fährte waren, Hidden Profile, sie haben am Anfang den schlechtesten Kandidaten favorisiert. Und nach dem Lesen des Protokolls könnten sie bemerken, dass das der schlechteste ist und dass jemand anders der beste ist. Die allermeisten bleiben bei diesem Kandidaten kleben. Und das liegt daran, dass die Informationen so bewertet werden. Das haben wir auch in dieser Studie herausgefunden. Es liegt daran, dass sie eben die Informationen, die zur Korrektur ihrer anfänglichen Meinung führen könnten, systematisch unterbewerten. Dann findet Synergie eben nicht statt. Das heißt, wir sehen hier insgesamt, es gibt dann drei doch sehr hohe Hürden. Sie sind deswegen so hoch, weil sie eben das natürliche Funktionieren von Gruppen betreffen und auch die Art und Weise, wie unsere Informationsverarbeitung normalerweise funktioniert. Und ausgerechnet diese Dinge, diese eigentlich natürlichen Prozesse, die sind eben in so einer Situation, wo wir Synergie jetzt produzieren sollen oder wollen, kontraproduktiv. Heißt das, dass wir uns von der Idee, dass Gruppen Synergie produzieren können, ganz verabschieden müssen? Dass es ein Ausnahmefall bleiben muss? Nun nicht ganz. Also es gibt durchaus Anlass zur Hoffnung. Und ich hoffe jetzt, das hatte ich ja vorher angekündigt, dass ich am Ende so ein bisschen den positiven Bogen noch finden kann, damit Sie auch etwas beruhigter nach Hause gehen können. Man kann Synergie in Gruppen durchaus fördern. Und es wäre auch merkwürdig, wenn das nicht ginge. Ja. Dazu ein kleines Gedankenspiel. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären auf einem anderen Planeten. Und damit Sie sich das leichter vorstellen können, denken Sie sich mal, dieser Planet sieht genauso aus wie unserer. Der einzige Unterschied ist, wie man sich dort fortbewegt. Das ist nämlich das Fortbewegungsmittel der Wahl auf diesem Planeten. Alle benutzen solche Dinger. Und irgendwann kommt jetzt jemand auf die Idee und sagt, vielleicht sind wir viel schneller unterwegs, wenn wir nicht mit Einrädern fahren, sondern wenn wir vier von diesen Rädern nehmen und irgendwie zusammenbauen und da so ein Gefährt draus machen. Die Idee wäre ja auch nicht schlecht. Das heißt, da glaubt jemand an Synergie. Nun überlegen Sie mal, wie man das wahrscheinlich machen würde. Wenn man also daran glaubt, dass man mit vier Rädern vielleicht schneller unterwegs ist als mit einem Rad. Man würde ja wahrscheinlich nicht dahergehen und irgendwie vier Räder, die man irgendwo findet, suchen und irgendwie dann zusammenbauen. Dann käme vielleicht sowas raus, wobei hier sind die Räder immerhin noch deckungsgleich. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten ein großes und ein kleines und so weiter und so fort. Von dem Gefährt würden Sie ja nicht erwarten, dass es irgendwie schneller sein wird als das Einrad. Spinnen wir das mal weiter. Das Ding soll ja auch mal um die Kurve fahren können. Also Sie würden sich wahrscheinlich auch Gedanken darum machen, dass Sie hier vielleicht so eine Art von Synchronisierung zwischen den Achsen oder zwischen den Rädern brauchen, also ein Differential beispielsweise, was das Einrad natürlich nicht braucht. Und Sie würden wahrscheinlich auch den Vergleich nicht auf die ersten 5 Meter beschränken, weil natürlich das Einrad dann schon im Ziel wäre, bevor dieses Ding da losgefahren wäre. Was hat das alles nur mit Gruppen zu tun? Oft ist es ja so, dass wenn wir Gruppen mit einer Aufgabe betrauen, dann überlegen wir uns nicht systematisch, welche Leute soll ich da zu einer Gruppe zusammenstellen, sondern da sind irgendwie auf natürliche Weise mehrere Leute, ja, die bringe ich mal zusammen in der Gruppe. Und die werden schon wissen, wie man in der Gruppe sowas macht. Und die lasse ich jetzt mal eine Aufgabe machen und dann wird das Wunder passieren und das Wunder heißt Synergie. Das wird nicht funktionieren, genauso wie das nicht funktionieren wird. Aber daran sehen wir auch schon, wo es vielleicht die Ansatzpunkte geben kann, das besser zu machen. Wenn wir einfach sehr triviale, ich würde sogar sagen, wirklich triviale Grundprinzipien beachten, könnte es anders aussehen. Nämlich, dass zum einen Gruppen, damit sie Synergie produzieren können, systematisch zusammengestellt werden müssen. Und da gibt es nicht das Allheilmittel, man sagen kann, bei jeder Aufgabe ist die und die Zusammenstellung wichtig, sondern je nachdem, mit was für einer Aufgabe man zu tun hat, gibt es bestimmte leistungsförderliche Gesichtspunkte der Gruppenzusammenstellung. Ich werde Ihnen da jeweils gleich noch ein Beispiel bringen. Genauso muss die Gruppenzusammenarbeit unterstützt werden. Die meisten Leute wissen nicht von selbst, wie man eine bestimmte Aufgabe am besten in einer Gruppe macht. Oder sie haben sogar die falschen Vorstellungen darüber. Das heißt, man muss den Gruppenprozess unterstützen. Wir nennen das auch Synchronisierung. Wir müssen, je nachdem, was wir für eine Aufgabe haben, die richtige Synchronisierung für die Achsen dort finden. Und wir sollten es nicht bei einer Aufgabe bewenden lassen. Wir sollten Gruppenlernen ermöglichen. Das heißt, dass Gruppen mehrfach ähnliche Aufgaben bearbeiten können, sodass sie Lernprozesse durchlaufen. Genauso wie sie eben natürlich nicht bei den ersten 5 Metern aufhören dürfen. Das Einrad ist schneller in Gang, aber über die Strecke hinweg wird das Auto dann schneller. Und genauso ist es mit Gruppen. Wenn Sie Gruppen an etwas heransetzen, ist das zunächst mal eine Investition. Da müssen Sie erstmal zahlen und der Profit kommt vielleicht erst etwas später. Das möchte ich Ihnen mal kurz illustrieren an dem Beispiel dieser Entscheidungsaufgaben, die ich Ihnen eben gerade gezeigt hatte. Da wissen wir mittlerweile ziemlich gut, auf welches Merkmal es bei der Gruppenzusammenstellung ankommt. Und das Merkmal heißt Meinungsvielfalt. Hier eine Studie, wo wir wiederum Gruppen mit solchen Hidden-Profile-Aufgaben konfrontiert haben. Hier ist eine Kontrollbedingung, ein Manifest-Profile, das überrascht uns alle nicht. Natürlich 100% der Gruppen hier lösen dieses Manifest-Profile. Hier sind interessante Bedingungen, nämlich das Hidden-Profile. Das heißt, am Anfang sind sie auf der falschen Fährte. Aber in dieser Bedingung sind alle auf der gleichen falschen Fährte. Also alle favorisieren hier, das ist eine Personalauswahlsituation, den gleichen suboptimalen Bewerber. Dann schaffen sie es fast nie, auf die richtige Lösung zu kommen. Diese Gruppen sind nun insofern interessant, das sind die Hidden Profile Dissens Minus Gruppen, das soll heißen, die haben Dissens, die favorisieren teilweise unterschiedliche Bewerber, aber die sind alle schlecht, das sind alle suboptimal. Niemand favorisiert den richtigen. Aber die kommen am Ende doch deutlich häufiger auf den richtigen. Man könnte sagen, in einer gewissen Art und Weise haben wir hier 3 Blinde, die zusammen wieder sehen können. oder naja, zumindest sagen wir mal ein Viertel der Sehstärke wieder erlangen, um es mal etwas realistischer zu formulieren. Das sind jetzt hier Gruppen, wo wir Dissens haben, aber da ist auch noch einer dabei, der zufällig den Richtigen favorisiert. Da steigt die Lösungsrate nochmal an. Da kann man zunächst mal sagen, ja gut, ist ja klar, wenn da einer dabei ist, der schon für den Richtigen ist, dann muss es ja besser werden. Aber in der Realität können Sie ja dadurch, dass Sie die Gruppe möglichst meinungsheterogen zusammensetzen, beide Effekte einfangen. Sie haben den Dissens-Effekt, der dadurch zustande kommt, dass die Gruppen einfach intensiver diskutieren, sich intensiver austauschen, wenn sie Meinungsverschiedenheiten haben. Aber je meinungsverschiedener Sie die Gruppe zusammensetzen, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand drunter ist, der schon die richtige Lösung von Anfang an hat. Das heißt, dass Sie diesen Effekt auch noch mit einfangen. Also diesen Befund, den haben wir auch mittlerweile noch replizieren können. Und also würde ich sagen, wenn es darum geht, Synergie bei Gruppenentscheidungen zu erzielen, dann ist die Meinungsvielfalt ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, was man bei einer Gruppenzusammenstellung beachten sollte. Genauso Gruppensynchronisierung. Das hört sich jetzt erstmal so großartig an, als ob man da wahnsinnig was machen müsste. Aus den Befunden, die ich Ihnen vorhin berichtet habe, zum anfänglichen Präferenzaustausch, sehen Sie schon, dass es vielleicht ganz einfache, kleine Maßnahmen sind, die eine große Wirkung zeitigen. Ich hatte ja gesagt, typischerweise fangen Gruppen damit an, Präferenzen auszutauschen. Das haben wir einfach in der Untersuchung mal eine andere Bedingung gehabt, wo wir den Gruppen erklärt haben, die Gruppenentscheidung soll in zwei Phasen ablaufen. In der ersten Phase tauschen Sie bitte nur Informationen aus und danach erst, wenn Sie den Informationsaustausch beendet haben, unterhalten Sie sich darüber, welcher Kandidat es sein soll. Das ist dann wirklich nur eine minimale Intervention. Und was sehen wir? Deutlicher Effekt, eine erhebliche Erhöhung der Lösungswahrscheinlichkeit. Drittes Beispiel, Gruppenlernen. Profitieren Gruppen davon, wenn sie sowas nun öfter machen? Da muss man sagen, weil solche Untersuchungen so aufwendig sind, fehlen uns da bis jetzt noch die Befunde, wo man wirklich sagen könnte, wir gucken uns mal über eine längere Anzahl von Entscheidungen an, wie die Lösungsraten sich dort verändern. Aber es gibt eine Studie, in der die Forscher gewissermaßen das Ende eines solchen Lernprozesses in den Gruppen induziert, beim Teil der Gruppen induziert haben. Wenn Gruppen nämlich immer wieder zusammen etwas machen, immer wieder zusammen zum Beispiel ähnliche Entscheidungen treffen, dann entwickeln sie typischerweise etwas, was wir als transaktives Wissenssystem bezeichnen. Das heißt, jeder in der Gruppe weiß, was die anderen wissen. Also man weiß zum Beispiel, wen man fragen muss. Man weiß, wer für was Experte ist. Man muss nicht alles selbst wissen, man weiß ja, wen man fragen kann. Das nennen wir das transaktive Wissenssystem. Und bei einem Teil der Gruppen haben nun also diese Forscher ein transaktives Wissenssystem erzeugt und bei einem Teil der Gruppen haben sie das nicht getan. Und wie wir hier wiederum sehen, ist das eine Maßnahme, die die Lösungswahrscheinlichkeit erheblich erhöht. Und da solche transaktiven Wissenssysteme, also wissen, wer was weiß, wer wofür Experte ist, typischerweise über die Zeit hinweg sich entwickeln, können wir auch mit einigem Recht darauf hoffen, dass wenn Gruppen immer wieder ähnliche Aufgaben bearbeiten, sie mit der Zeit doch überproportional besser werden sollten und dann vermehrt solche Synergieeffekte erzeugen sollten. Das ist eben etwas, was wir in der Forschung selten bis jetzt nachgewiesen finden, ganz einfach, weil solche Untersuchungen dann sehr aufwendig sind. Deswegen vermeiden natürlich viele solche Forschungen. Das waren jetzt drei Beispiele, wie man bei diesem Typ von Aufgabe die Prinzipien realisieren kann. Und ich sage gleich dazu, bei anderen Aufgaben werden es andere Merkmale sein, die zu optimieren sind. Also man kann jetzt nicht sagen, das sind jetzt alle Heilmittel. Also man sollte immer nach Meinungsvielfalt zusammensetzen. Das kann bei anderen Aufgaben wiederum unwirksam sein. Man muss schon immer für die jeweilige Aufgabe passgenau die richtige Zusammenstellung finden. Aber das Grundgesetz gilt in dem Sinne, dass nämlich Gruppen nur dann Synergieeffekte oder vor allen Dingen dann Synergieeffekte zeitigen werden, wenn sie entsprechend gezielt zusammengesetzt wurden und nicht irgendwie und wenn sie gezielt synchronisiert werden und nicht irgendwie an die Aufgabe herangesetzt werden und wenn sie entsprechend über die Zeit hinweg lernen können. Damit bin ich auch schon beim Fazit. Das heißt, ich versuche das nochmal zusammenzufassen, was ich Ihnen hier hoffentlich nahebringen konnte. Zunächst einmal haben Sie hoffentlich gesehen, dass wir gute und schlechte Gruppenleistungen sowohl auf individuelle als auch auf gruppenbezogene Prozesse zurückführen können. Das heißt, dass wir an der Leistung per se gar nicht erkennen können, ob die Gruppe als Gruppe gut oder schlecht funktioniert, sondern dass wir dafür einen Umweg gehen müssen. Den habe ich Ihnen ja mit dem Gruppenpotenzial erläutert. Wir haben gesehen, es gibt Gruppenprozesse, die die Leistung beeinflussen. Die können Sie auf die Fertigkeiten, auf die Motivation der Gruppenmitglieder auswirken, aber sie können auch auf die Koordination der Gruppe wirken. Und wir haben dann gesehen, zunächst mal ernüchternd, dass Teamarbeit eben nicht automatisch zur Synergie führt, sondern man müsste eigentlich im Gegenteil sagen, sie führt automatisch zur Antisynergie. Wenn wir also irgendwelche Leute in der Gruppe zusammenstellen und sie einfach mal machen lassen, dann werden wir keine Synergie beobachten, sondern dann werden wir Prozessverluste beobachten. Leider. Wir haben gesehen, wenn wir jetzt an Gruppenentscheidungsaufgaben gehen, dann gibt es bestimmte Situationen, wo wir wirklich paradigmatisch Synergie erwarten können, nämlich bei solchen versteckten Profilen. Wenn das Wissen in der Gruppe verteilt ist, jeder hat bestimmtes Spezialwissen und durch das Zusammenführen des Spezialwissens kann man eine überlegene Entscheidungsalternative aufdecken. Das ist so der Prototyp von Situationen, wo wir Synergie bei Gruppenentscheidungen finden können. Leider haben wir aber auch gesehen, Gruppen scheitern zumeist daran. Und das wohlgemerkt unter Bedingungen, die vergleichsweise förderlich sind. Förderlich in dem Sinne, dass viele Widrigkeiten, die wir in der Berufspraxis finden, dass da zum Beispiel Einzelne die Gruppe dominieren wollen, weil sie ja der Chef sind oder eben persönliche Interessen haben, dass eine bestimmte Alternative sich durchsetzt, all das haben wir hier nicht. Wir haben sogar Entlohnungen für das Finden der richtigen Lösung. Trotzdem gelingt es eben sehr oft nicht. Und wir haben gesehen, das liegt daran, dass diese Gruppen bestimmte Hürden eben nehmen müssen. An diesen Hürden scheitern sie eben häufig. Wie zum Beispiel, wie eben dem vorschnellen Präferenzabgleich, der verzerrten Diskussion zugunsten dessen, was man schon am Anfang gewusst hat und dessen, was die eigene Meinung unterstützt und auch noch der verzerrten Bewertung zugunsten genau dieser Informationen. Und dann der etwas optimistischere Twist am Ende. Wir können Synergie in Gruppen fördern, wenn wir an bestimmten Hebeln ansetzen, nämlich an der Zusammenstellung der Gruppe in Abhängigkeit von der Aufgabenstruktur, an der Synchronisierung des Gruppenprozesses und schließlich am Lernen der Gruppe durch wiederholte Durchführung strukturähnlicher Aufgaben. Und ich habe Ihnen auch Beispiele gezeigt, wie man das jetzt bei solchen Entscheidungsaufgaben konkret realisieren kann, nämlich indem man bei solchen Gruppen darauf achtet, dass sie meinungsheterogen zusammengesetzt sind. Natürlich müssen Sie, wenn Sie das in die Praxis umsetzen, auch noch dafür Sorge tragen, dass das auch ausgedrückt wird, also dass jetzt niemand zum Beispiel aus Angst darum, dass er dann untergebuttert wird, das nicht äußert. Das heißt, da braucht man noch bestimmte Maßnahmen, die den Ausdruck dieses Dissenses eben fördern, wie zum Beispiel eine partizipative Führung oder kritische Normen in der Gruppe. Dann die Strukturierung der Diskussion ist sehr hilfreich, indem man einfach sagt, am Anfang nichts über Präferenzen sagen, nur Informationen austauschen. Kleine Maßnahme, große Wirkung. Genauso habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt, Visualisierung. Wir glauben ja oft, wenn Gruppen was diskutieren, sobald ich was höre, ist es hier wunderbar in meiner kognitiven Landkarte eingespeichert. Ist natürlich Blödsinn. Das geht oft hier rein, da raus, weil ich ja so viel höre in der Gruppe. Da kann es sehr hilfreich sein, wenn das mal visualisiert wird, einfach an irgendeinem Flipchart angeschrieben wird. Und schließlich, wenn man die Entwicklung von transaktiven Wissenssystemen durch Gruppenlernen ermöglicht, dann sind auch die Chancen für Synergie bei solchen Entscheidungsaufgaben deutlich erhöht. Insofern also ein gemischtes Fazit. Die teilweise etwas naive Hoffnung, die manche Praktiker mit Gruppenarbeit verbinden, mit Teams verbinden, die ist in der Tat naiv und erfüllt sich oft nicht. Aber wenn man das professionell macht, dann kann man durchaus, zumindest bei manchen Aufgaben, Synergieeffekte erzielen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie nachher gerne hier. Vielen Dank.
Sie hörten Professor Dr. Stefan Schulz-Hart von der Universität Göttingen. Er sprach zum Thema Synergie, warum sie so selten ist und wie man sie fördern kann.